Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Bei mir der Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Funk, Funk. Und auf der anderen Seite des Funkgeräts im wahrsten Sinne des Wortes heute im Skype unser guter Freund Stefan. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir reden heute über ein wunderbares Spiel, nämlich Firewatch, oder die Frage ist, ob es ein wunderbares Spiel ist. Auf jeden Fall wird es zurzeit, zumindest in meiner Timeline, sehr gefeiert und ich hatte auch das Gefühl, dass sich viele Leute sehr darauf gefreut haben. Der einfache Titel Firewatch von einem sehr neuen Studio ist ihr erstes großes eigenes Projekt, Campo Santo. Und wird unterstützt, witzigerweise, von Panic Incorporated. Stefan, die dir wahrscheinlich eher als FTP-Programmhersteller bekannt sind, oder? Aus der Mac-Welt.
Ach, sind das die gleichen?
Aha, das sind die, ja.
Ach, lustig, das wusste ich gar nicht irgendwie. Ja, aber den FTP-Client benutze ich tatsächlich.
Ja, der ist auch richtig gut, Transmit, genau.
Kann ich auch empfehlen, also...
Wie habt ihr denn das erste Mal von diesem Firewatch überhaupt gehört? Ich kann mich gar nicht mehr darin so richtig erinnern, wie das kam, aber auf jeden Fall war das seit einigen Monaten im Gespräch, Daniel. Da bin ich mir relativ sicher, dass es irgendwo mal so Klick gemacht hat und alle haben sich drauf gefreut.
Over. Kannst du bitte deine Sätze mal mit Over beenden, damit Over. Ich dann weiß. Das war mal bei einer Sony PK angefeatured. Und da hat es, glaube ich, auch geschafft, sich so ins Licht der Öffentlichkeit oder in den Mainstream zu drängeln, weil dann alle aufgrund dieses Trailers gesagt haben, so, oh, was ist das, mal im Auge behalten. Und seitdem weiß ich auch, dass viele Leute da immer wieder verfolgt haben, was da passiert ist.
Stimmt, ich erinnere mich an den Trailer. Ich weiß sogar noch das Gefühl, was ich hatte, weil der Trailer sehr klar rübergebracht hat, dass da sehr viel Dialog stattfindet mit tollen Sprechern über dieses Funkgerät. Genau. Stefan, fass doch vielleicht mal ganz kurz zusammen. Wir haben uns vorher kurz abgesprochen. Wir werden, da man über dieses Spiel sehr schlecht oder schwer reden kann, ohne dauernd um den heißen Brei herumzureden, würde ich einfach vorschlagen, wir handeln kurz ab, was es für eine Art von Spiel ist, was man dort als Prämisse, welcher Prämisse man dort begegnet und was man macht. Und dann warnen wir noch mal kurz, dass wir dann in die Spoilerei reingehen werden, so dass man diesen Podcast dann auch eben gut hören kann, wenn man das Spiel nach 3-4 Stunden, 4-5 Stunden so um den Dreh rum dann gespielt hat, dann kann man sich den zweiten Teil anhören. Wir werden aber auf jeden Fall spoilern, weil ich finde, ich habe da auch Lust zu, mit euch über dieses Spiel zu reden, was da passiert.
Okay, ja, also es ist ein First-Person-Adventure, das heißt also ein Adventure aus der Ego-Perspektive und das spielt 1989 in den Wäldern von Wyoming. Und man landet da als Henry, der jetzt ein neues Mitglied der Firewatch ist und sich da halt auf den Weg zu seinem Außenposten macht.
Genau, was macht die Firewatch? Also das kennt man ja hier nicht so wirklich.
Ja, es gibt ja da sehr große Waldgebiete und da gibt's halt dann ja so Hütten, die halt höher gelegen sind und die gucken halt, wo Waldbrände ausbrechen und verständigen dann die Feuerwehr und haben da halt ein Auge drauf. So. Genau, also die kümmern sich um die, ja.
Und es wird auch klar so eingeleitet, das ist ein saisonaler Job, für den du eigentlich nicht viel machen musst, außer auf dieser Plattform zu sitzen und zu melden, wenn es brennt. Also Henry ist nicht mal ein Feuerwehrmann oder irgendwas, sondern er ist wirklich nur ein Firewatcher. Das heißt, wenn ein Feuer irgendwo ausbricht, dann wird halt der Stelle bekannt gegeben, damit die Einsatzkräfte eben ausrücken können und den Brand unter Kontrolle halten können, weil es ja bei solchen Naturschutzgebieten immer ein großes Thema ist, den Brand dann irgendwie kontrolliert abfackeln zu lassen.
Genau, und weil es halt so große Flächen sind, sind diese Stationen halt auch weit voneinander entfernt, weil die ja halt einen gewissen Bereich abdecken müssen. Und das heißt, man ist da auch schon einfach sehr alleine. So.
Genau. Vom Spielgenre, Daniel, wolltest du noch was ergänzen gerade?
Ja, ich wollte mehr Sachen sagen. Und zwar seid ihr mir eigentlich schon zu weit gegangen, weil ich finde den Anfang so brillant von dem Spiel.
Genau, aber den hätte ich jetzt im Spoilerbereich noch erwähnt.
Ja, ich meine, okay, über den Anfang kann man ja reden.
Also
ja.
Nee, ich wollte auch gar nichts Inhaltliches dazu sagen. Ach. Ich wollte ja nur sagen, die Art und Weise, wie der gemacht ist. Mhm. Nämlich, dass du so kurze Textboxen bekommst mit so Auswahlmöglichkeiten. Also es fängt dann irgendwie an, wie du so deine Freundin an der Highschool, glaube ich, ist es, oder an der Uni oder irgendwie so, kennenlernst in einer Bar, und dann hast du halt so Auswahlmöglichkeiten, was du dann da genau machst. Also was ich so, ja, du sagst irgendwie, na, du auch hier, oder irgendeinen anderen blöden Anmachspruch oder so, und dann kannst du dich halt zwischen denen entscheiden. Und dann kriegst du so einen ganz kurzen Abriss im Prinzip der Lebensgeschichte dieses Hauptcharakters. Ja. Und das ist so eine schnellstmögliche Form der Charakterzeichnung. Also, wer bin ich und warum bin ich eigentlich hier? Und ich finde es aber echt super, weil es einfach dir sehr, sehr plausibel erklärt, warum diese Figur jetzt an diesem Ort ist. Und es gibt einen Grund, warum sie da ist. Und du wirst halt nicht so dieses Cold Opening, so, ah, wir schmeißen dich da mal rein oder so. Oh, der namenlose Held, der irgendwie, ja, ich sag mal, etwas mysteriös an diesem Ort landet und du musst dann als Spieler erstmal rausfinden, sondern es gibt dir halt eine super gute Möglichkeit, sich da sofort mit diesem Charakter zu identifizieren, warum er da ist. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen, weil es selten in Spielen ist, dass man da so gut reinkommt, ohne dass es dann irgendwie cheesy wirkt oder dass man sich irgendwie denkt, so, ja, jetzt haben sie sich halt irgendeinen, wie immer, Kniff ausgedacht, um dich da reinzuwerfen.
Mir ging es ganz genauso. Ich war schon fast ein bisschen, also mich hat es richtig sogar schon berührt, diese kurze Textintro. Hat sich angefühlt wie halt so ein gutes Twine-Adventure. Ne? So die Dialoge, die waren toll geschrieben auch, diese Sätze, und die Auswahlmöglichkeiten waren auch so, dass man dann so ein bisschen überlegt, was für ein Charaktertyp will ich sein, wie will ich da jetzt antworten. Dann hat man auch Streit mit seiner Frau und dann kann man so und so antworten. Also es war wirklich ganz clever gemacht, hat einen tollen Soundtrack auch, also gute Musikuntermalung gehabt. Ich fand es auch gut.
Es ist halt ludonarrativ auch wieder sehr clever, weil du kommst mit einem Charakter an einen Ort und an einen Job, sage ich jetzt mal, weil ich nicht weiß, wie ich dieses Firewatching irgendwie anders bezeichnen soll. Und das heißt, sowohl der Charakter als auch du haben ungefähr den gleichen Wissensstand. Also es ist nicht so dieses, was man leider aus anderen Spielen dann oft kennt, dass du als Charakter voll wenig weißt, obwohl du eigentlich in dieser Welt zu Hause bist und eigentlich schon alles wissen müsstest, sondern nein, du kommst halt auch dahin und weißt halt noch nicht so genau, wie das funktioniert. Du musst ja auch erstmal erklären lassen, was musst du denn eigentlich machen als Firewatcher und wie funktioniert das Equipment und was muss ich überhaupt machen, wenn ich da irgendwie unten zum Fluss laufen will oder sowas. Ja. Und das finde ich halt sehr, sehr cool gemacht, dass sie da einfach vermieden haben, dass man da irgendwie denkt, hä, Moment, wieso ist der Typ, der da schon seit irgendwie 20 Jahren Firewatcher ist, so ein Blödmann und weiß überhaupt nichts, was er da machen soll.
Ja, ich fand es auch gut. Ich wollte nur gerade ausholen. Ich habe vorhin auf dem Weg nach Hause die guten Kollegen André Peschke und Jochen Gebauer von Auf ein Bier Podcast gehört, die auch ausführlich über dieses Spiel gesprochen haben. Und die waren ganz anderer Meinung als wir jetzt gerade, dass die fanden dieses Intro relativ beschissen im Sinne von, das, da merkt man dem Spiel an, dass sie kein Budget hatten, das zu machen. Was ist denn das für eine Charakterzeichnung? Einfach nur so ein paar Textboxen. Und also ich überspitze jetzt, wie sie das quasi in längerer Form ausgeschmückt haben. Aber für die beiden war das so ein bisschen so das Gegenteil von Show und Don't Tell, ja, von diesem Prinzip, dass du einfach Sachen zeigst. Also die haben sich so ein bisschen gecheatet gefühlt, dass sie so bla bla bla, das ist der Charakter und jetzt geht's erst richtig los. Habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, was sie da meinen.
Nee. Okay, aber das ist ja bei denen auch Masche. Also ich meine, wenn die mal was Gutes an einem Spiel finden, dann gebe ich denen mal ein Bier aus. Also.
Bier haben sie genug. So. Also liebe Grüße, ich mag die beiden sehr gerne. Ich höre euch gerne zu, aber ich fand auch, das war ist einfach subjektiv, glaube ich. Ich fand es total toll, diesen Einstieg, weil es hätte mich jetzt auch nicht interessiert. Also das wäre ja ein eigenes Spiel gewesen, diese Beziehung zwischen Henry und Julia, wie seine Frau eben heißt in diesem Intro. Das wäre ja ein völlig anderes Spiel gewesen, das zu spielen oder das zu erleben, was da passiert. So war das innerhalb von 5 Minuten irgendwie abgefrühstückt. Es war toll geschrieben und du hattest sofort ein Bild von Henry. Also ich fand, es war einfach eine gute Charakterzeichnung auch, dass du anders an ein Spiel einsteigst, wie du es normalerweise machst. Deswegen fand ich das auch aus spielerischer Sicht total clever gewählt.
Also ich fand das auch, das hat dem Ganzen so eine Ernsthaftigkeit gegeben. Also du hast halt irgendwie, es war unheimlich gut geschrieben und du hast halt direkt ein Bild vor Augen, wie das alles so gelaufen ist. Und das ist ja auch immer so, es ist eine Rückblende mit Text und dann hast du wieder ein Stück der Reise zu dem Firewatch-Posten. Ja. Also er steigt dann erst in sein Auto und fährt dann ein Stück und dann kommt wieder eine Rückblende, dann parkt er gerade sein Auto und geht dann langsam da hoch und dann wieder eine Rückblende und so. Und ich finde, das bringt einen schon, also vermittelt sehr gut einfach den Charakter und warum der jetzt da ist. Und
ja. Es war auch nachvollziehbar, warum er diesen Job macht.
Total irgendwie. Genau. Und ich, ja, ich war schon auch etwas, also ein leicht trauriger Einstieg. Ja.
Hat mich gut abgeholt, um es in unserer Sprache hier zu sagen. Und dann geht ja erst das eigentliche Spiel los. Also im Spiel selber läufst du durch diesen Nationalpark, durch die Rocky Mountains, durch die Wälder, kletterst Berge hoch und runter und hast verschiedene Aufgaben zu tun, die halt eben diese Firewatch dir gibt. Also konkretes Beispiel, am Anfang siehst du, wie Leute wohl Raketen zünden und dann kriegst du eben den Befehl übers Funkgerät, da geht das Spiel dann eigentlich richtig los, lauf doch mal darüber und guck, was da Sache ist. Und so zieht sich das dann durch das Spiel, dass du eben immer in Funkkontakt stehst mit den anderen Towern, mit deiner Vorgesetzten, mit der Delilah und durch diesen Nationalpark läufst und verschiedene Dinge erledigen sollst, nachgucken sollst, man findet verschiedene Dinge und so weiter. Und oft wird ja dieses blöde Wort Walking Simulator benutzt. Es geht schon so ein bisschen in die Richtung, dass du halt viel läufst und wenig spielerisch, mechanisch machen musst. Aber trotzdem fühlte sich das ein bisschen mehr an, fand ich, als jetzt nur so ein Gun to the Rapture oder solche Geschichten oder ein Gun Home, weil du nicht nur einfach erkundest, sondern auch dein Beruf quasi mehr oder weniger ausübst. Wisst ihr, was ich meine? Also man hatte so
ein Pseudo-Gefühl. Ja, es passt halt auch hier viel besser, ja, ja. Weil ich finde halt Gone Home oder wie sie alle heißen, ist halt dann oft so, sie finden dann so eine gequälte Lösung, warum das jetzt so menschenleer ist. Mhm. Und eigentlich ist das aber ein Ort, der voll mit Menschen sein sollte. Und in diesem Firewatch hast du halt dann, da stellt sich die Frage gar nicht, weil es ist halt ein Nationalpark und die sind halt in Amerika nun mal sehr, sehr einsam, weil da ist halt nicht viel außer Wald. Und klar hast du da mal irgendwie Spuren von, ah, okay, hier waren halt mal Camper, die da irgendwie oder irgendwelche Bierdosen, die da irgendwelche Wanderer hingeworfen haben oder sowas, aber im Grunde passt es viel mehr zu dem Setting, dass du halt einfach einsam dort unterwegs bist, weil dieses Firewatcher-Dasein halt auch ein ganz, ganz einsames Dasein ist. Und deswegen fand ich das hier viel intuitiver und logischer, dass das halt hier völlig auf menschliche Interaktion bis auf eben diese Funkgespräche mit der Delilah.
Genau, auf visueller Basis verzichtet. Was natürlich bei Indie-Spielentwicklern auch oft immer klar eine Budgetfrage ist. Das haben wir bei Gone to Rapture und so ja auch gemerkt und ist ja auch nachvollziehbar. Und es gibt ja so ein paar Interaktionen gibt's ja mit Menschen, die dann auch sich, wo man dann auch merkt, wenn man ein bisschen Spielerfahrung mitbringt, ah, das haben sie irgendwie ganz clever gelöst. Ja, also du redest einmal quasi mit so Leuten, die sind aber so weit weg, dass du sie nur als kleine Silhouetten siehst und solche Geschichten. Das fand ich aber irgendwie dann auch charmant, wie sie das trotzdem geschafft haben, dass diese Interaktion drin zu haben. Ja, aber trotzdem passt es, wie du gesagt hast, einfach in diesen Nationalpark, dass du da meistens Mutterseelen allein rumläufst. Und ich finde genau der Punkt macht auch die Gespräche über das Funkgerät so intensiv, weil du halt eben nicht in einer Umgebung bist, wo du sonst Menschen erwarten würdest. Und deswegen ist diese reiner Fokus auf diese Audio-Kommunikation mit der Delilah auch so intensiv, finde ich, weil du einerseits das Gefühl der Isolation hast, dann aber doch wieder sehr viel redest mit anderen Menschen, aber die auch dieses Gefühl der Isolation hat und dadurch diese Verbindung auch entsteht und auch auf mich übergesprungen ist als Spieler.
Henry wird übrigens gesprochen von Henry Crane aus Mad Men.
Rich Sommer.
Toller Sprecher. Also der Name von dem Schauspieler war mir jetzt entfallen, aber wenn man Mad Men gesehen hat, dann kennt man den auf jeden Fall. Und finde ich auch tatsächlich im Englischen gut vertont, weil die Frau sagte mir jetzt nichts, also was die vorher schon mal gemacht hat im Synchronsprechertum, kann ich nicht sagen, aber auch die macht ihren Job gut und es ist tatsächlich interessant, wie, obwohl die sich nie irgendwie Angesicht zu Angesicht sehen, sondern immer nur über das Funkgerät miteinander in Kontakt sind, wie sich da schon auch irgendwie so eine liebevolle Geschichte zwischen beiden entspinnt. Mhm. Und ich meine jetzt, ich sage jetzt absichtlich nicht Liebesgeschichte, sondern liebevolle Geschichte, weil es natürlich schon auch immer so, er ist ein einsamer Mann, sie ist eine einsame Frau und natürlich sind dann solche Sachen auch dann irgendwie Thema, aber es ist jetzt nie, dass es so offensiv auf eine Liebesgeschichte hinausläuft und trotzdem ist es irgendwie witzig, den beiden auch zu folgen, weil es halt oft auch einfach, die frotzeln halt auch oft miteinander oder reden über irgendwas ganz Banales und dann wird es mal wieder sehr tiefsinnig und das Spiel meandert immer so hin und her. Es ist nie so, dass du jetzt denkst, boah, das sind aber bedeutungsschwangere Dialoge jetzt und die sind jetzt da und diskutieren über den Sinn des Lebens, weil sie hier so einsam sind und nichts anderes zu tun haben, sondern manchmal geht es ja doch einfach um Blödsinn so, oder?
Naja.
Das fand ich einfach deutlich glaubwürdiger, weil man da wahrscheinlich in echt auch einfach mal da macht man auch mal Smalltalk und wenn man dann aber mal lange alleine ist, dann unterhält man sich halt auch mal irgendwie über das Leben, weil man wahrscheinlich, der Henry ist da ja auch hingegangen, um irgendwie so seine eigene Vergangenheit zu bewältigen. Und das fand ich fand die Figuren einfach als solche sehr glaubwürdig, obwohl man sie nie sehen kann und obwohl sie auch grafisch eigentlich, das ist ja das Witzige, Stefan, das ist ja eine Comic-Grafik, ne?
Ja, also Comic-Grafik ist jetzt, ja schon, also es ist jetzt nicht so Cell-Shading-Look, sondern, ja, wie soll man das beschreiben? 3D-Comic. Aber also.
Ja, so auch, Telltale ohne diese Outlines, so ein bisschen vielleicht, oder?
Genau, so in die Richtung. Und auch sehr schön mit Farben und Licht gearbeitet, also wenn es noch dunkler wird und so. Also das hat halt, also ich fand es sehr, sehr schön, aber jetzt halt nicht so Crisis High Fidelity nee, schön, sondern halt mit einem ganz eigenen Style einfach.
Obwohl das eigentlich die Sache fast besser macht, ne? Weil ich finde, wenn du halt so auf krassen Fotorealismus gehst, dann fällt dir auch viel eher irgendwie auf, dass da irgendwas nicht stimmt an der Grafik oder so.
Und auf jeden Fall, ja.
Das, also. Weil das halt so stilisiert war, entsteht da so dieses Paradoxon, dass du irgendwie sagst, eigentlich ist es eine sehr comichafte Grafik, aber deswegen ist die so malerisch und teilweise, da sind Momente drin, wo du einfach minutenlang irgendwie dem Sonnenuntergang zuschauen möchtest, weil das einfach in seiner stilisierten Art auf einmal total hyperrealistisch wird. Also, wisst ihr, was ich meine?
Ja, hyperrealistisch finde ich jetzt, ja, also ich fand es einfach immer nur malerisch schön. Ja, aber
ich meine jetzt, also hyperrealistisch, wie so ein expressionistisches Gemälde.
Ja, ja, so, ja. Genau. Mhm. Ja. Aber ich fand es trotzdem manchmal ein bisschen komisch. Also ich finde, mit den Lichtspielen und so, das funktioniert tadellos. Das ist einfach geil, wenn du dann so diesen knochigen Baum da hast und dann so diese glühende Sonne da noch durchstrahlt und dann alles in so Rottönen eingetaucht ist. Das ist wunderschön. Manchmal ist ein bisschen ein Bruch, wenn du so oben an so das erste Mal zu dieser Aussicht kommst und die Aussicht ist halt nicht sehr besonders irgendwie. Da ist halt hinten irgendwie 15 verschiedene Grautöne von diesen Bergketten. Und dann sagt Henry irgendwie sowas so, wow, was für ein beeindruckender Ausblick. Und dann schaust du da so hin und so, ja, nee, also das finde ich jetzt nicht so beeindruckend. Aber im Detail und von der Lichtstimmung ist es eine unglaublich dichte Atmosphäre, die der ganze Park da umgibt. Das auf jeden Fall.
Also ich finde dieses Gesamtpaket aus gut geschrieben, gut synchronisiert und einen ganz eigenen Stil, der super gut aussieht. Also dieses Gesamtpaket hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und ich muss auch wirklich die Synchronsprecher sehr loben. Also ich finde, die haben einen sehr guten Job gemacht. Und das ist auch dieses situationsangemessene Sprechen. Also wenn irgendwas Spannendes passiert und so, dann passt sich das dementsprechend an. Ich finde das halt manchmal bei so Synchronisierungen, die sind dann, weiß ich nicht, du bist mitten in einem Feuergefecht und dann sagen die so, oh, wir müssten hier weg. So völlig emotionslos, total unangebracht. Feuer im Loch. Irgendwie so, ne? Ja, so ungefähr. Und da ist es halt, da passt es einfach, finde ich sehr, sehr gut.
Ja, und vor allem finde ich es halt so geil, dass, wie der Daniel auch gesagt hat, es ist nicht nur gut geschrieben, sondern es ist halt so dieses auf Realismus geschrieben, würde ich jetzt mal so. Also so, man hört diesen beiden zu und man hat ja auch das Gefühl, selber mit der Delilah zu reden, weil man ja auch die Antworten, die Henry gibt, gezielt auswählen kann. Also so ganz leicht, du hast manchmal so zwei, drei verschiedene Antwortmöglichkeiten. Es ist schon insgesamt ein sehr lineares Spiel, aber du hast zumindest ein paar Optionen, wie du antwortest, ob du jetzt eher direkt antwortest, direkt fragst oder ein bisschen foppig irgendwie dann reagierst oder du kannst auch einfach mal gar keine Antwort geben und so. Das ist irgendwie ganz nett. Hat nicht jetzt so die Tiefe oder Dimension, die so ein Telltale-Spiel haben möchte, mit so verschiedenen Enden und solchen Geschichten, ist schon sehr linear. Aber was ich eben so genial hier finde, es wirkt zu keiner Zeit geschrieben. Sondern so wie die miteinander reden, das ist so dermaßen natürlich und menschlich. Und auch wie du gesagt hast, dieses Gefühl in der Stimme, wenn sie dann irgendwie Angst haben, wenn sie irgendwie in einer kritischen Situation sind oder wenn sie dann irgendwie, wenn Henry gerade klettert und sich anstrengt und dabei funkt oder wenn sie irgendwie, ja, dann auch mal wieder so leise Töne ansprechen und aber auch zwischendurch einfach mal nur so Blödsinn reden oder eben auch nur so Banalitäten irgendwie sagen, dass er sagt, ja, ich habe hier jetzt gerade einen Handschuh gefunden. Okay, weißt du. Und dann antwortet sie halt auch so normal und natürlich. Und es kann, glaube ich, für viele Leute manchmal dann vielleicht so wirken, so ist jetzt ja nicht so mega spannend, was hier passiert, was die reden. Aber genau das hat mich eigentlich begeistert, dass die so normal sind, die beiden.
Ja, und das ist ja auch eigentlich immer nur so Lückenfüller, während du unterwegs bist irgendwohin. Also es ist ja eigentlich nie so, dass die Gespräche so zentral sind, also schon irgendwie, aber im Grunde werden die Gespräche eigentlich immer geführt, wenn du irgendwo hinläufst und dann unterhältst du dich halt so ein bisschen mit ihr, weil du eh gerade in der Landschaft unterwegs bist. Oder die Gespräche finden eben dort statt, wo neue Handlungspunkte eintreten. Und dann ist halt so, dass du ihr dann mitteilen kannst, was du gerade siehst an dem Ort. Oder du kannst sie fragen, was du als nächstes machen sollst. Und das ist dann im Grunde so ein bisschen so dein Anker in der Welt, aber andererseits auch so ein bisschen so dein Unterhaltungsradio, nenne ich es jetzt mal, damit du nicht gar so einfach immer nur durch die Wildnis streifst. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war diese Navigation per Karte und Kompass. Also, dass du, gut, man muss dann schon dazu sagen, ganz so krass ist jetzt nicht, wie es im ersten Moment klingt, dass man wirklich einfach nur eine Karte
hat. Kann man aber ausschalten im Menü. Ja.
Kann man, aber wenn man es auf normal spielt, dann ist es so, dass man halt tatsächlich schon so seinen Punkt sieht auf der Karte, wo man ist. Was mir da sehr gut gefallen hat, ist halt diese Silent-Hill-Methode, eine Karte, die dann handschriftlich um Informationen ergänzt wird. Also sprich, wenn du irgendwo hinkommst und dann siehst du, oh, da ist ein Abgrund, da komme ich nicht runter, dann wird das halt so mit so einem Bleistift schraffiert, so grau, und dann weißt du halt das nächste Mal, okay, da ist der Abgrund zu steil, da kann ich nicht runter. Oder es wird dann irgendwie so ein roter Kreis eingezeichnet, wie so, ja, hier ist irgendwas Wichtiges oder so, und da musst du wieder hin. Und so finde ich, ist es, obwohl das irgendwie gar nicht so groß ist, hat man trotzdem irgendwie das Gefühl, dass man sich immer irgendwie so in realistischen Dimensionen durch diesen Park bewegt, weil sie dich natürlich, das muss man schon sagen, gameplaymäßig schicken sie dich halt immer schon von
A nach B und zurück.
Genau, A nach B über C zurück, so ungefähr. Aber irgendwie kam mir das immer logisch vor, warum man jetzt dahin muss. Also ich fühlte mich nie so rumgeschickt, sondern eher so, ja gut, klar, weil das halt wenn ich dann jetzt wieder zum See runter muss, dann muss ich halt wieder die gleiche Stelle entlanglaufen. Ist jetzt logisch. Und deswegen kam ich mir da nie so wie in einem Spiel vor, sondern halt tatsächlich wie jemand, der da in so einem Park rumläuft und sich dann halt natürlich auf so einer Karte auch Notizen macht, wenn er dann irgendwie Hindernisse merkt oder so.
Ja, und dadurch, dass immer auch klar war, da kommt bestimmt gleich wieder Delilah und funkt mich an, hatte ich mich auch immer drauf gefreut, wieder jetzt loszuwandern. So ein bisschen wie Henry. So, okay, dann packe ich jetzt meinen Rucksack, lauf mal los, bin gespannt, was mich da jetzt erwartet. Und hoffentlich meldet sich Delilah gleich. Also ich habe dann auch immer schon so, bei mir war es eher so, dass ich dachte, die Wanderung, die brauche ich eigentlich nur, damit ich zwischendurch Zeit habe, mit der Delilah zu funken. Weißt du, bei mir war es eher andersrum. Bei mir war nicht das Reden der Lückenfüller, sondern das Laufen war für mich so gefühlt der Lückenfüller, um die Gespräche mit ihr Delilah weiterzuführen. Ich fand es ein bisschen schade, dass man nicht aktiv mit ihr chatten kann, sondern dass man immer nur quasi reagiert, wenn sie sich meldet. Du kannst aktiv sie anfunken, wenn es irgendwelche Hotspots gibt.
Ach so, genau. Also wenn du zum Beispiel irgendwie, du siehst irgendwie ein Stück Wald und dann kannst du, oder nicht Wald, sondern wie sagt man da, also Wald siehst du sehr viel, so ein Sumpfgebiet, und dann kannst du sie halt anfunken oder kannst halt sagen, ach guck mal, hier wieder Nebel über den Bäumen gerade steht. Damit's
weitergeht, genau.
Genau.
Aber du kannst nicht mal einfach nur so sagen, hallo, wie geht's oder so. Ja.
Wie hat euch denn der Musikeinsatz gefallen? Stefan, sag doch mal was zur Musik.
Mir hat es eigentlich gut gefallen, aber es hat sich jetzt nicht so eingebrannt irgendwie. Also, das habe ich.
Die Musik ist halt mega selten. Es ist nicht so, dass du permanent mit so einem Klangteppich unterlegt wirst, sondern du hast an ganz, ganz bestimmten Momenten auch nicht so ganz nachvollziehbar oft, warum jetzt gerade Musik kommt, aber in dem Moment, finde ich, hat die bei mir dann schon gut funktioniert, weil man dann auch manchmal einfach Momente hat, wo man eben nicht mehr mit Delilah redet. Und dann hast du einfach Musik und streifst dann so ein bisschen durch die Landschaft. Und also so ganz, ganz dosierter Musikeinsatz. Aber wenn sie dann kommt, dann ist sie irgendwie so,
perfekt,
so Gänsehaut. Ja.
Also ich erinnere mich halt am Anfang ist halt Musik und am Ende auf jeden Fall. Und am See ist halt Musik. Und das sind so die Hauptereignisse, die ich so auf dem Schirm habe. Ansonsten ist das ein sehr ruhiges Spiel eigentlich.
Ja, was ja auch zu dieser Isolation passt. Also mir war es ich fand die Musik perfekt getimed, weil sie dann auch so extrem aufgefallen ist und mein Puls ist da stellenweise dann echt hochgegangen, weil ich entweder so das Gefühl hatte, oh Gott, irgendwas passiert jetzt und dann ist aber gar nichts passiert und beim nächsten Mal ist aber dann was passiert und es war wirklich gut, gut gesetzt, die Musik. Aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau daran erinnern, wie die war, die Musik. Insgesamt passt es aber auch einfach zu dieser Atmosphäre in diesen Rocky Mountains. Du hast halt sehr viel Natursounds. Also du hörst den Wind sausen, du hörst irgendwie Vögel zwitschern, hörst auch mal den Elch röhren und solche Geschichten. Was mich jetzt interessieren würde, fandet ihr den Park auch ein Ticken zu leer? Also klar soll das Spiel dir diese Isolation vermitteln, die diese Weiten von diesen Rocky Mountains dir bringen. Aber dass da keine Menschen rumrennen, okay, aber dass man auch keine Tiere sieht, fand ich ein bisschen lasch. Also ich habe jetzt nicht Far Cry Primal erwartet, dass ich da auf die Jagd gehe, aber so ganz, der war ja wirklich wie ausgestorben, dieser Park. Das hat mich ein bisschen irritiert. Also ich hätte schon gern mal ein paar mehr Wildlife irgendwie gesehen oder...
Das ist mir auch aufgefallen. Vor allem, ich fand es sehr witzig. Ich habe in irgendeinem Test zu dem Spiel gelesen, dass das eine lebendige Welt wäre. Und dann habe ich gedacht, okay, diese Welt ist alles nur nicht lebendig, weil man sieht wirklich, also mal ein Schmetterling ist schon das höchste der Gefühle. Ja. Oder an einer Stelle siehst du halt wirklich mal irgendwie, glaube ich, ein Reh oder irgendwas.
Am Anfang.
Genau. So gescriptet halt, genau.
Ja, aber und sonst ist da wirklich
nichts. Ja. In der Ferne immer die Vögel und so, aber auch sehr stilisiert. Das stimmt schon, das ist schon relativ leer, aber ich meine, ich denke, das ist halt auch dem Budget geschuldet. Ja, ich meine, das sind irgendwie 11 Leute.
Aber es fiel auf, finde ich, ja.
Aber also ich finde, wenn du dann halt so Beschränkungen hast, dann war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung zu sagen, okay, können wir halt nicht ganz so viel machen. So, ne? Also kann ich schon verstehen, finde ich auch ein bisschen schade, aber es ist jetzt halt, es nimmt dem jetzt auch nicht total viel.
Nee, ist mir nur aufgefallen, dass der wirklich ein bisschen leblos wirkt, der Park. Wieso? Dadurch auch, dass er halt diese, es ist ja schon ein sehr lineares Spiel, habe ich schon gesagt, du kannst dich schon frei bewegen innerhalb dieses Gebiets, aber meistens ist es sehr abgesteckt. Also es ist jetzt nicht schlauchig im eigentlichen Sinne, aber durch dieses Backtracking und am Anfang hast du halt noch nicht irgendwie Seile zum Klettern und die führen dich schon sehr gezielt immer an diese einzelnen Gänge und wenn man nach 3-4 Stunden dann den Bereich komplett mal abgelaufen ist, weiß man einfach schon, okay, das ist insgesamt dann doch sehr schlauchig. Du kannst nicht oft nach links und rechts irgendwie, du kannst keine alternativen Wege gehen, du kannst dich nicht irgendwie groß verlaufen.
Doch, kannst du eigentlich schon, aber da gibt's halt da nichts zu tun, da passiert auch nichts.
Ja, ja. Und wenn du mal ein bisschen rumstreunst, dann gibt's da auch nichts zu entdecken. Also bei Gun to the Rapture habe ich mich ja verotsmäßig verlaufen und bei wie heißt das mit dem mit den Morden, mit den Zuggleisen und so? Daniel, dieses wunderschöne Spiel, wo man am Anfang über diese Brücke geht und auf diesen Wald läuft und auf den Schienen jemand ermordet ist.
Hä? Keine Ahnung.
Mit diesem Namen.
Ah.
Ah. Mir fällt's gleich wieder ein. Da läuft man auch immer durch diese gesamte Welt und man hat aber immer wieder auch so Kleinigkeiten zu entdecken. Oder Gun Home findest du an jeder Ecke ja irgendwie einen kleinen Brief oder einen kleinen Zettel oder irgendwie die Sammlung vom Vater oder eben diese 90s-Poster. Das hat mir hier ein bisschen gefehlt, wenn man mal ein bisschen Kritik an diesem Spiel machen möchte. Also diese Dialoge, top. Aber in dem Park rumzulaufen, da habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Also da gibt's ja gar nichts zu entdecken. Da findest du mal so ein paar Caches und dann liegt da irgendwie so ein dummes Buch drin rum, das du nicht aufklappen kannst und so ein abgebissener Müsli-Riegel. Aber das hat alles keine Bedeutung. Das ist so eine Nebengeschichte, die du da irgendwie entziffern kannst. Und also mir war zu wenig zu entdecken eigentlich in dem Park. Zum Glück hat dieses Spiel diese tollen Charakterisierungen mit ihm und der Delilah, aber ansonsten fand ich das recht enttäuschend, was man da machen kann.
Naja, enttäuschend ist jetzt ein bisschen hart, weil ich finde, man checkt halt relativ schnell, okay, da gibt's nichts zu tun, abseits der eigentlichen Hauptziele. Und dann hört man auch auf, so ein bisschen irgendwie halt rumzustromern oder zu versuchen, was zu entdecken, sondern man sagt sich dann halt, ja gut, andere Spiele klatschen dann halt so eine Welt voll mit Zeugs und Nebenaufgaben, was dann dafür sorgt, dass man sich da irgendwie stundenlang verfranst, ohne irgendwie tatsächlich voranzukommen. Und die sagen halt einfach, nee, du folgst halt schon immer relativ klar dem nächsten Ziel, was du vor Augen hast und da gehst du auch hin und dorthin auf dem Weg hast du nichts zu tun. Also Es, also es stimmt schon, die Welt ist da an der Stelle ein bisschen leer, aber es hat mich jetzt auch nicht gestört, weil sie, glaube ich, das wilde Spiel auch gar nicht sein, sondern sie wollen dir halt wirklich so ein 3-4 Stunden Abenteuer vorsetzen.
Genau, also das wäre jetzt auch mein Ansatz, dass sie das halt bewusst so gewollt haben, weil das auch für das Spiel nicht gut funktioniert hätte. Ich glaube, wenn ich dann irgendwie 2 Stunden in der Welt verfranst und dann zur Story zurückkommst, dann bist du auch teilweise, glaube ich, ein bisschen raus. Also ich glaube, das funktioniert.
Vanishing of Ethan Carter meinst du?
Genau.
Ja, okay, jetzt.
Mord an Ethan. Na, Gott sei Dank.
Ja. Okay, Entschuldigung, Stefan, ich bin dir ins Wort gefallen. Aber das brannte mir jetzt
auch. Ja, auch, ich habe die ganze Zeit überlegt.
Das steht wahrscheinlich dann schon in den Kommentaren. Nein, aber ich glaube halt, dass sie das halt auch bewusst so gemacht haben und dass es halt eine sehr dichte Story ist, die halt nicht so gut funktionieren würde, wenn man dann 2-3 Stunden raus ist, irgendeinen ganz anderen Pfad lang geht und dann wieder reinkommt und irgendwie dann Funkspruch kriegt und du denkst so, okay, was war jetzt eigentlich vor 2-3 Stunden los und so, und dann wäre man, glaube ich, zu sehr raus.
Ja. Gut. Also, sollen wir mal langsam in den Spoiler-Part rübergehen? Wollt ihr noch was Unspoileriges sagen? Weil ich möchte unbedingt über das Ende und über einige Erlebnisse da reden und eben über konkret über die Beziehung der Charaktere untereinander.
Ja. Nee, ich glaube, zum Fazit kann man sagen, es ist ein bisschen mehr Gameplay als diese normalen Walking Simulator. Mhm. Aber es geht schon so in die Richtung. Und
ja, es ist kein Telltale komplett. Ja.
Nee, genau. Also, man muss halt irgendwie ein Faible haben für so Atmosphäre, für, man muss auch Lust haben, so einer Story zu folgen, und man muss halt auch einfach dann bereit sein, dass man jetzt eben halt nicht ein 40-Stunden Open-World-Ding bekommt, wo man jeden Stein umdrehen kann in dieser Welt, um dort noch irgendwelche XP zu farmen, sondern du musst halt dir einfach bewusst sein, dass das halt ein 4-5-Stunden-Ding ist und du eher deswegen der Story und der Atmosphäre dann spielst, und dann ist es aber auf jeden Fall eins der interessantesten Spiele dieses Jahr, finde ich, vom Ansatz her.
Man muss vor allem diese Charakterisierung, also man muss sich dafür interessieren, wie Charaktere erzählt werden, weil storytechnisch kann man auch ein bisschen was bemängeln, aber da kommen wir gleich dazu.
Ja, also ich wollte noch kurz einwerfen, ich habe es auf der PlayStation 4 gespielt, da war es für 19 €, glaube ich, zu haben. Mir hat es gut gefallen, also ich würde es auf jeden Fall wieder kaufen. Ich habe es jetzt nicht bereut, auch wenn es kurz war oder so. Also und es ist ein sehr ruhiges Spiel. Also es ist jetzt nicht so, dass du dauernd Quicktime-Events hast und gestresst bist oder keine Ahnung was. Also das kann man sich auch, das kann man auch gut spielen, wenn man irgendwie einen harten Arbeitstag hatte und noch irgendwie was Interessantes erleben will, ohne dass man dann noch total gestresst wird. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen, dass ich es mal wirklich an einem Samstag durchspielen konnte, total entspannt, eine interessante Geschichte hatte und
Und allein durch dieses Licht und die Atmosphäre fühlt man sich auch so eingemummelt irgendwie, finde ich, gell? Also es macht auch so einfach so ein gutes Gefühl, jetzt mal unabhängig von dem, was erzählt wird und wie die und also aber nur, wenn man so durch diesen Park wandert, es hat schon was sehr so Beruhigendes, durch diesen
Meditatives gerade
durch diese Rocky Mountains zu laufen.
Ja.
Gut. Ich habe es am PC gespielt. Das Einzige, was mich gestört hat, war, dass mein Gamepad zwar, ich konnte zwar damit steuern, aber es wurde dann nicht alle Tasten. Also es war ganz komisch, ob das jetzt nur bei mir so war. Es gab keine Option zu sagen, ich will mit dem Gamepad spielen. Ich habe es dann auch über die Steam Big Picture gestartet und so. Ich hatte immer die Tasteneinblendungen Press Space to Jump und solche Geschichten, also zum Hochklettern, und Press E zum irgendwas, aber die Tasten waren nicht gut gemappt. Also das ist nur so als Hinweis, wer irgendwie keinen Bock hat auf so Fummeleien, man musste sie dann irgendwie immer gucken, welche Taste macht jetzt was, weil diese Einblendungen nicht kamen. Ganz komisch.
PC Master Race.
Ja. Das sind PC-Spieler, die leben für Fummeleien und Einstellungen und sonst
was. Ich hatte ja zum Glück den Elite-Controller, das heißt, diese Pedals hinten, die waren dann zufällig belegt, dann konnte ich damit die Taschenlampe, wenn man so Briefe aufheben will oder sowas, dann konnte ich das da irgendwie aus Zufall aktivieren. Also etwas seltsam.
Ach, okay, Xbox Elite Controller. Ich war jetzt irgendwie bei Elite, dem Weltraumspiel, und dachte, du spielst das mit roten
Tasten. In der Weltraumsteuerung, genau. Schubregler, ab in die Rocky Mountains.
So Fußpedal und keine
Ahnung. Mit so einem Flight Cockpit.
Ja, genau. Nein, ich habe das mit dem Competition Pro gespielt, genau. Ja. Gut, ich also.
Mit der Guitar Hero Gitarre gespielt.
Ja, so siehst du aus. Mit dem DJ Hero Set haben wir das gespielt. Spoiler-Part. Wir steigen in die Vollen. Wo fangen wir an? Also die Charakterisierung und so. Das war der Gärtner, genau. Wart ihr von dem, fangen wir direkt mit dem Ende an. Ich habe jetzt oft gelesen, dass viele Leute geschrieben haben, das Ende hat ihnen jetzt irgendwie gar nicht gefallen und sie waren enttäuscht, wie das ganze Ding dann aufhört, nachdem so viel aufgebaut worden ist und damit die Charaktere gemeint und aber eben auch diese Mystery-Geschichte, die da sich ja so entfacht. Wie wart ihr direkt nach dem Spielen? Was hattet ihr da für ein Gefühl, Stefan?
Ich dachte so, die verdammten Füchse haben sie dich die ganze Zeit auf die falsche Fährte geschickt und zwischendurch war ich auch so, also diese Teens, um die es eigentlich geht, die sich echt benommen haben wie die letzten Arschnasen, kann man gar nicht anders sagen. Wo ich dann auch dachte so, ja okay, wenn die jetzt jemand umgebracht hat, so, so dann kann ich dem das so richtig nicht übel nehmen. Aber dann ging es ja gar nicht darum. So.
Ganz kurz, habt ihr auch das Radio im See versenkt?
Ach was, das wäre gegangen?
Ja.
Ach verdammt.
Nein, das ist so gut.
Nein, ich hab's einfach wieder
hingestellt. Ich hab den ihr beschissenen Popständer, habe ich das Radio geschnappt und hab's einfach in den See geschmissen, weil ich wissen wollte, ob es geht. Und es ging dann auch und es wurde mir nachher sogar noch zum Verhängnis. Das ist großartig.
Echt? Ich hab den Whisky geklaut dafür.
Also direkt nach dem Ende war ich so, okay, ich fand es irgendwie einerseits auch passend, dass es jetzt nicht so ein spektakuläres Ende war, sondern dass es eher so ein bisschen banal und normal war. So, ah, okay, ja, der Waldbrand greift halt jetzt doch um sich und dann werden die halt alle evakuiert und er läuft dann halt zum Hubschrauber und wird gerettet. So, also das, weil man denkt ja auch am Ende noch so, ah, ob er es schafft und es würde jetzt auch zu einem Spiel noch passen, dass er so in letzter Sekunde noch so greift und dann wird er so hochgezogen. Also nein, er steigt einfach in diesen Hubschrauber ein und fliegt halt weg damit. Ich fand aber dann, wenn ich ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, fand ich diese Mystery-Sache schon sehr, sehr schwach eigentlich, weil ich habe auch irgendwo einen Artikel gelesen, der irgendwie, also beziehungsweise überflogen, muss ich der Ehrlichkeit halber dazu sagen, der irgendwie gesagt hat, so ja, das ist so ganz offensichtlicher MacGuffin, der aber dann irgendwie keine echte Aufklärung bietet oder Auflösung findet mit, das wird auch gar nicht so richtig sinnvoll erklärt, so dieser Vater, der sich dann irgendwie da so als Einsiedler dann zurückzieht, weil sein Sohn da in diesem Park bei einem Unfall gestorben ist, warum sollte der denn diese ganze Überwachungsdings und so und das und warum baut der einen Zaun auf in dem Park und das merkt aber keiner und also das ist alles so bescheuert, dass ich mir sag, also eigentlich ist das ganz schön schlecht, also die Charaktere sind super, wie sie die Beziehung zwischen den zwei ausgearbeitet haben, aber die dann zwischendrin diese Mystery-Sache aufzuhalsen als ja eben tatsächlich so MacGuffin, so dieses, damit es halt weitergeht und damit du so angespannt bist.
Wobei das ja gut funktioniert hat. Also im Spiel hat es mich schon interessiert. Ich konnte da nicht mehr aufhören. Ich wollte schon
jetzt genau wissen, was da los ist. Ja, aber wenn du die Auflösung bekommst und mal drüber nachdenkst, dann denkst du dir, wieso soll denn, also wie ich gesagt habe, warum sollte dieser Typ, der da sich versteckt, weil er nicht die Konsequenzen der Gesellschaft erleben will, weil die möglicherweise den Schuld an dem Unfalltod seines Sohnes gibt. Warum sollte der so ein Überwachungsdings aufbauen und diesen Zaun und dieses Gebäude, also dieses Zelt mit dem ganzen Überwachungsmaterial und so?
Aber ich glaube, das war doch gar nicht von dem, also da war doch auch noch so eine Forschungseinrichtung, die wurde halt auch nur evakuiert wegen den Waldbränden.
Also, ja, aber dann hat er die benutzt, oder was? Also,
ja, so ungefähr. Also ich meine, er hatte ja seine Einsiedlerhöhle da, wo der eigentlich gelebt hat und wo er sich dann hin zurückgezogen hat irgendwie.
Dieser Zaun war nicht von ihm, das habe ich
nicht. Nee. Ja. Das war halt von irgendwelchen Forschern, die da, ich weiß nicht, ich glaube so Soil, also so Bodenprobenzeug erforscht haben und Strahlungsgedöns. So, also das war jetzt nicht alles von ihm, was da aufgebaut war.
Er hat das Equipment von denen geklaut, weil die irgendwie schnell gegangen sind, oder? So war das gemeint.
Genau, und der hat sich halt einfach Sachen von denen gemopst und hatte dann deshalb auch so Abhörequipment und so.
Aber es war ein bisschen unfair, dass da die ganzen Aufzeichnungen waren. Also das war halt absichtliche Irreführung, klar.
Ja, aber also, ja, ich meine, das hat so ein paar, also es war auch so ein bisschen, dass es jetzt so, okay, ja, dann jetzt so.
Aber es macht auch einfach keinen Sinn, warum sollte der sich denn verstecken? Ich meine, wenn sein Sohn beim Klettern stirbt, also ich habe das nicht so verstanden, dass er den Sohn umgebracht hat. Ich meine, er hat den Sohn illegal dabei gehabt, was eigentlich ja nicht erlaubt gewesen wäre, aber wenn der dann beim Klettern stirbt, warum soll er denn die komplette Gesellschaft verlassen deswegen?
Ja, also er hatte halt insofern Schuldgefühle, weil er hat ja seinen Sohn immer dazu gedrängt zum Klettern und keine Ahnung was, und der hatte ja eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Der wollte ja eigentlich malen und keine Ahnung was und hat das dann halt immer seinem Vater zuliebe halt gemacht. Und er hat ihm aber immer so dazu gedrängt. Und deshalb fühlt er sich halt schuldiger, dass er dann bei einem Kletterunfall gestorben ist. Und deshalb sieht, also er fühlt sich dafür schon verantwortlich. Und der kriegt dann ja auch so einen Ausraster. Also er sagt dann schon, der verdammte Idiot irgendwie, warum konnte der nicht klettern und so. Aber du merkst halt schon, dass er sich halt vorwirft, dass er wollte, dass sein Sohn so wird wie er irgendwie.
Und klar, aber verlässt du deswegen die Gesellschaft und fängst an, andere Leute auszuspionieren? Also wie der Daniel gesagt hat, es ist alles sehr weit hergeholt.
Dünnes Eis irgendwie. Und ich meine, also das war ja dann auch so die Rechtfertigung, der hört die alle ab, um dann rauszufinden, also um dann darauf aufzupassen, dass keiner die Leiche findet und damit dies und jenes nicht passiert und so, wo ich mir auch denke, verbrenn die Leiche. Mhm. So. Oder weiß ich nicht, ne?
Yeah,
also, ja, gut, es war.
War konstruiert. Und dafür aber auch nicht wiederum Mystery genug. Also da hätte es mir ja fast noch besser gefallen, wenn da wirklich Mulder und Scully noch mit UFOs gekommen wären. Also wenn das wirklich noch eine Verschwörungstheorie gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, fast befriedigter aufgehört als diese blöde Vatergeschichte, weil die konnte ich einfach auch so gar nicht nachvollziehen. Und so gut wie die beiden Hauptcharaktere geschrieben waren, so seltsam fand ich eigentlich dann die Story mit dem Vater. Und weil der Junge war ja auch cool charakterisiert, als man da sein vorfindet mit diesen Dungeons and Dragons und diesen Zeichnungen und so weiter. Das war ja eigentlich noch ein sehr, sehr cooler Moment, dass man das, als man das gefunden hat. Und ich fand es auch sehr berührend, als dann da die Leiche lag, aber diese Auflösung mit dem Vater fand ich irgendwie schwach. Ja. Deswegen fand ich das Ende insofern ein bisschen holprig, aber ich fand es eigentlich so rum gesehen wieder sehr geil, dass es keine übernatürliche Auflösung war, sondern so eine furznormale, das haben wir halt irgendwie, das war halt ein bisschen crazy Typ und wir wurden doch nicht irgendwie von einer großen Verschwörung, wir sind doch kein Versuchslabor von der Regierung. Ich fand das eigentlich sehr passend auch für das Spiel. Dadurch, dass es halt so authentisch war, wie die Charaktere miteinander geredet haben. Es war auch nachvollziehbar, dass die diese Paranoia entwickelt haben. Und dann am Ende war es dann halt doch nur, ja, die Mädchen sind halt doch nur irgendwo wieder aufgetaucht und ihr werdet doch nicht als Mörder beschuldigt und der Vater war halt einfach ein bisschen durchgeknallt. Also ich fand es eigentlich gerade geil wieder, dass es so gegen die Erwartungen dann wieder läuft und alles sich so realistisch aufklärt.
Ja, das mit den Mädchen fand ich sogar okay, weil das
fand ich super.
Die machten ja eh so den Eindruck, als ob die gerade so ein bisschen durchgehen und auch irgendwie so abgehauen sind und irgendwie jetzt einen drauf machen und
marodierend durchs Land ziehen.
Genau, so ungefähr. Und dass die dann möglicherweise auch einfach mal verschwinden oder untertauchen und dann gesucht werden und dann tauchen sie doch wieder auf. Und das fand ich eigentlich ganz okay, weil das ja auch ganz witzig ist, wie die zwei dann irgendwie so total paranoid werden und dann, wir müssen unsere Geschichten abgleichen, dass wenn wir befragt werden, und dann sagt sie doch sogar noch irgendwie was zur Polizei oder sowas oder gibt da irgendwas durch, was sie irgendwie belasten könnte und dann ist so dieses, nein, jetzt, wieso hast du das denn gesagt? Das ist ja noch schlimmer, wenn das jetzt rauskommt für uns. Ja, das ist ja belastend.
Ich habe auch noch ihr Radio versenkt, weißt du? Also das hat sie mir dann nämlich auch noch vorgeworfen. So, warum hast du den Scheiß denn gemacht? Jetzt denken die, du hast einen Hass auf die und so.
Also da gab es aber auch schon so ein paar Situationen, wo du auch dachtest so, okay, die Leila, was ist mit der nicht in Ordnung?
Ja.
So, da waren ja schon so ein paar Momente, wo du auch denkst so, also einmal, wo sie den Anruf kriegt.
Was war denn mit diesem Anruf? Das habe ich nicht verstanden, passiert
ist. Das Ding ist, ich habe sie halt drauf angesprochen und dann wird sie halt voll schnippisch und hat dann erstmal nicht mehr mit mir geredet. Deshalb weiß ich es halt auch nicht so genau. Aber es hatte halt gar nichts mit dir zu tun eigentlich. Die hat dann mit irgendwem...
Ja, aber es war doch in dem Moment die Telefonleitung gekappt. Also mit wem hat sie denn da tatsächlich dann gesprochen?
He has no idea, hat sie doch noch gesagt. So.
Ja.
Aber gut, es ist, glaube ich, absichtlich auch so gewesen. Es hätte ja auch was völlig anderes sein können mit einem völlig anderen Thema, ja.
Und oder auch die Geschichte, dass sie das halt der Polizei nicht gemeldet hat. Du hast ja eigentlich gesagt, so, also als dieser zerfetzte Lagerplatz von den Mädels da gefunden wird, hast du direkt gesagt, so, ey, also ich habe dann zumindest gesagt, so, ja, wir müssen direkt hier Polizei und sagt ihr Bescheid und so. Und sie hat das dann ja halt nicht weitergegeben und ne, damit eine blöde Situation auch geschaffen. Wo dann halt ein paar Mal auch so der Verdacht da war, dass die Leila da irgendwie mit drin hängt oder, ne, dass die halt auch nicht die ist, die sie, ja, zu sein scheint.
Habt ihr denn bis zum Ende gedacht, dass man sie nochmal sieht?
Ich hatte aus technischer Sicht nicht erwartet, ab dem Moment, wo diese zwei Mädels am See nur so quasi zwei Strichmännchen waren. Und ich bin dann auch nochmal um den See rumgelaufen, um hinter den Felsen zu gucken, da war auch nichts. Ab dem Moment war mir klar, dass ich sie nie sehen werde. Dass das technisch bei dem Spiel nicht drin ist. Ja,
und das aber diese, in dem Helikopter zum Beispiel, der Typ, der war ja auch da war ja auch ein Typ. Aber das war auch Helden. So der erste eigentlich, so den man so sieht.
Ja, und den tatsächlichen Vater sieht man an einer Stelle mal, aber ein bisschen näher auch als die Mädels, aber auch nur so in der Entfernung kurz auf so einem Berg auftauchen.
Aber auch kein richtiges 3D-Modell.
Aber auf der Foto, also auf dem Fotoapparat sieht man den Sohn, den Vater, sich selbst im Abspann. Habt ihr den geguckt?
Ja,
genau.
Ja.
Hat jemand diese Foto-Zusendmöglichkeit, diese Poster-Möglichkeit ausgenutzt?
Ich wollte es noch machen, aber ist noch nicht, also habe ich noch nicht abgeschickt. Nee.
Ja, aber ich habe total viele Fotos gemacht mit der Einwegkamera irgendwie, aber ja.
Aber man kann das ja dann irgendwie.
Kann man bestellen, ja, genau.
Genau, kann man bestellen. Cool. Das geht dann über die direkt, da muss man es, glaube ich, einfach im Spiel irgendwie wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie geht das? Geil.
Also ich hab's hochgeladen, ich will es auch bestellen. Du kannst dann sagen, eben am Ende hochladen auf den Server. Dann lädt er deine Schnappschüsse hoch und dann kriegst du einen Link per Mail zugeschickt und dann ist da so eine Bestelloption, zahlst du irgendwie $15 und dann schicken sie dir die Fotos zu, die du im Spiel gemacht hast, wahrscheinlich auch inklusive derer, die schon auf der Kamera drauf waren, die eben der Dave oder wie hieß der Sohn, gell? Nee, das war der Vater, der, wie hieß denn das Kind, egal, die er eben gemacht hat. Und man sieht eben auch das Selfie, was man macht.
Ethan Carter.
Genau. Und die zwei Mädels waren die aus Gone Home, genau.
Ja. Moment, jetzt macht ja doch alles Sinn.
Ja, genau. Und man macht doch ein Selfie, wenn man die Kamera findet. Da guckt Henry total bekloppt in die Kamera.
Stimmt, das habe ich auch gesehen, das sieht witzig aus.
Finde ich eine wunderschöne Idee, dass man die bestellen kann in echt. Ja, also ich fand es wegen dem Storytelling dann eben insgesamt so witzig, dass es eben so mit diesen Erwartungen bricht und ich fand es auch völlig in Ordnung, dass man Delilah nicht sieht, weil es halt auch wieder realistisch ist. Also die sind beide halt geflohen und wir müssen nochmal kurz über die Charakterisierung sprechen der beiden. Ich fand es auch toll, wie die sich so ein bisschen annähern und dann aber halt auch wieder so über ihre Ex-Beziehungen reden und ich fand es toll, dass man sich am Ende eigentlich nicht sieht. Einerseits habe ich so erwartet, andererseits hätte es auch nicht funktioniert, glaube ich, in diesem Spiel, in diesem Grafikstil, weil man macht sich ja schon so ein Bild von dieser Delilah und diese, sie begründet es ja auch so ein bisschen, wenn wir uns sehen, ich will dich schon sehen und kennenlernen, aber ich will dich nicht hier in dem Kontext jetzt sehen, der hier gerade stattfindet, mit diesem, dass sie traurig ist, dass ihr Kind wirklich gestorben ist, dass sie sich da die Schuld mitgibt und so weiter, dass er ein riesen Waldbrand gerade ist und Chaos losbricht.
Und ich du eine das, Frau hast.
Ja, genau, eine demente Frau eben noch dazu. Ah. Sie war ja auch noch nicht so ganz über die Sachen hinweg, die in ihrem Leben passiert sind. Ich fand es nachvollziehbar, dass sie da das nicht machen wollte und dass sie das nicht okay fand in dem Moment und fand ich irgendwie realistisch, kann ich jetzt nur wiederholen. Also ich fand, es war gutes Storytelling, dass es nicht funktioniert hat, dass es kein Happy End gab.
Ne, ich glaube, das ist natürlich auch der Kniff an der ganzen Sache, dass natürlich jeder sich Delilah im Kopf anders ausmalt. Genau. Ne? Und bei jedem sieht die irgendwie, also es haben alle die gleiche Stimme, aber jeder stellt die sich irgendwie anders vor. Und jeder hat vielleicht auch andere Haltung hier gegenüber. Also der eine sagt halt vielleicht so, ja, nein, die lügt mich nicht an und jemand anders findet die aber vielleicht total fadenscheinig und sagt so, naja, irgendwie ist das schon immer komisch, in was sie sich dafür Sachen verstrickt und irgendwie Widersprüche und finde die dann doch nicht so sympathisch und jemand anders sagt halt wahrscheinlich, dass er die voll sympathisch findet. Also das ist, glaube ich, auch einfach so ein bisschen der Trick an der Sache, dass man sie eben gar nicht zeigt, weil dann einfach jeder einen anderen Charakter im Kopf hat.
Kennt ihr das Buch Gut gegen Nordwind?
Nee.
Daran hat mich erinnert. Hier, Daniel, ich referenziere ein Buch. Der Moment hat stattgefunden.
Das keiner kennt, was wieder sehr verdächtig ist. Weißt du?
Nein, das ist, also wer es kennt, wird mir, glaube ich, beipflichten jetzt.
War das nicht mal so eine ARD-Surfer-Serie, so eine Vorabend?
Nein, Gut gegen Nordwind ist ein blöder Titel. Das ist ein sehr, sehr cool geschriebenes Buch. du liest nur die E-Mails von zwei Menschen. Also es hat mich total stark an Firewatch erinnert. Also wenn einem Firewatch gefallen hat, sollte man dieses Buch lesen. Du liest nur die E-Mails von ihr und von ihm, die sich aus Zufall, weil sie schreibt eine E-Mail, will ihr Abo kündigen für ein Frauenmagazin und schreibt halt an eine Person, also danielraumer@gmx.de, und du hast aber gar keine
gmx-Adresse. Ja, gmx-Adresse
zum Beispiel, genau.
Völlig unrealistisch.
Und sie schreibt stattdessen an Gmail oder so, ja. Und dadurch kriegst du ihre Mail mit dem Abo kündigen. So geht das Buch los und dann fangen die an, miteinander zu reden, weil sie halt ständig an diese Adresse schreibt. Und dann fangen die an, über ihre Ex-Beziehungen zu reden und über in welcher Situation sie gerade sind. Und es geht ganz ähnlich so los wie hier, dass sie sich halt erstmal so normal unterhalten und immer wieder schreiben. Und das ganze Buch über hat keine sonstigen Texte. Du siehst immer nur ihre Mail, seine Mail, dann siehst du auch mal drei Mails von ihm, weil sie sich nicht mehr meldet und so. Und das funktionierte eben auch so, dass die sich nie sehen. Und
Jetzt irgendwann ist das aber in Büchern ja eigentlich der Regelfall, dass man den Charakter nicht sieht und sich den selber im Kopf
ausmalt. Aber ich meine jetzt die Beziehung zwischen diesen zwei Charakteren, dass du eben nur liest und mitbekommst, wie die miteinander reden und nichts sonst, keine Charakterbeschreibungen. Und deswegen hat mich das sehr stark daran erinnert.
Also bei der kleinen Raupe Nimmersatt. Da sieht man die Charakter.
Ja, okay, das stimmt.
Ja, und du meintest übrigens Gegen den Wind, die Serie.
Oh Gott. So.
Ja, stimmt. Das war mal so eine Vorabendserie, das weiß ich.
Mit Ralf Bauer und so.
Ja, ja. Er war nochmal Ralf Bauer.
Genau, so ein langhaariger Typ.
Der große Bauer.
Wir kommen vom Thema ab. Es ist nicht wichtig. Vergesst das bitte.
Gut. Ja, dann sind wir mit dem Spoilerfall auch durch, oder?
Mhm. Ja. Sind wir durch damit?
Ja, also ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Also, weil so toll fand ich die Story jetzt auch nicht, dass ich da jetzt noch stundenlang drüber diskutieren wollen würde.
Nee, also es stimmt schon. Es hatte halt echt ein paar coole Momente auch so. Sag mal, bist du schon wieder zurück in deinem Turm? So, nö, wieso? Ich bin noch unterwegs. Aber wer ist denn in deinem Turm? Und dann ging mir echt schon so ein bisschen die Pumpe und ich so, ne, schnell zurück zum Turm, dann war da schon keiner mehr und so. Also ja, es kommt auch schon Spannung auf.
Mhm.
Und quasi diese letzten Twists, die es dann so ein bisschen, ja, je nachdem, wie man es findet, versauen oder nicht, die passieren ja so in der letzten halben, dreiviertel Stunde oder so.
Ne? Ja, ja.
Also man hat auch viel gute Unterhaltung, egal wie man das Ende findet, so ungefähr.
Ja, versauen tun die Twists am Ende es einem auch nicht, sondern man kann die halt gut oder weniger gut finden. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, die letzte halbe Stunde macht das komplette Spiel kaputt.
Nee, also diesen Twist, dass es gar nicht um die Teens geht und so, das fand ich halt eigentlich ziemlich cool. So, dass es dann halt um was ganz anderes geht, dass du auf einmal im Zentrum bist. Und also das fand ich schon mal ziemlich interessant. Und dann auch noch dieser Wechsel, ja, dass da jetzt irgendwie noch ein anderer Typ rumrennt und wie das dann passiert ist, das fand ich schon interessant. Aber das Ende, ja, okay, es war nicht so gut wie die Story vorher.
Ich fand es halt interessant, dass es eigentlich eher Mittel zum Zweck war, um zum Beispiel auch diese Charakter sich gegeneinander misstrauen zu lassen. Also für sowas hat's halt was gebracht, dass man eben auch anfängt, an der Delilah zu zweifeln oder auch an sich. Also das fand ich auch einen starken Moment, dass Henry an sich auf einmal zweifelt und auch so zum Beispiel mal fragt, so ist das all a dream oder hat er jetzt vielleicht auch irgendwie Sachen vergessen, weil er dann wieder eben an seine Frau denkt und so weiter. Ja. Ein bisschen schwach fand ich die Sache mit der Demenz. Klar war die am Anfang sehr stark in diesem Intro, aber dass die im Spiel gar nicht mehr so, also das hat Henry gar nicht so stark bewegt, wie ich es erst erwartet hätte. Also klar rennt er vor dieser ganzen Geschichte weg, aber
ja, das ist aber auch wieder schon ein paar Jahre her. Also das erzählt natürlich schon so seine Vorgeschichte, aber es ist jetzt ja nicht so, dass das jetzt irgendwie unmittelbar direkt davor irgendwie alles total dramatisch sich kumuliert hat, sondern im Grunde ist das eigentlich schon seit ein paar Jahren durch so, und ja.
Also und er sagt ja immer schon wieder so, ich sollte nicht hier sein und so und also er hat ja schon Gewissensbisse und seine Frau meldet sich ja, glaube ich, auch einmal bei ihm dann. Und war das ein Traum?
Ja.
Ah, okay. Das sind halt auch so Geschichten, also der hat da schon dran zu knapsen und ja.
Ja.
Ganz kurze Info übrigens noch, diese Firewatch-Jobs gibt's übrigens echt. Kann man aber nur als US-Bürger machen, weil das, glaube ich, irgendwie so Forst Beamten sind oder sowas oder halt so in diesem National Park Service und das kann man irgendwie nur machen, wenn man US-Staatsbürger ist und gibt's aber tatsächlich aber nur recht wenige und tatsächlich hat sogar ein Hörer auf Twitter dann irgendwie mich darauf hingewiesen, dass es das sogar in Deutschland gibt, dass das dann teilweise von der Freiwilligen Feuerwehr übernommen wird in großen Waldgeländen, wenn es im Sommer lange trocken ist, gibt's da auch irgendwie so, ja, wie nennt man das dann bei uns, Feuer, Brandschutzwachen oder sowas. Ist aber natürlich nicht so spektakulär, weil ich würde jetzt irgendwie die Lüneburger Heide landschaftlich nicht mit den Rocky Mountains irgendwie vergleichen.
Geil, ich programmiere jetzt ein Spiel, das nenne ich Feuerwach, ohne E. Es spielt im Schwarzwald. Da ja, sieht, man genau. nur, sieht man nur Tannen und da gibt es leider kein Funkgerät, weil ein Funkloch ist und dann programmiere ich einfach nur einen Typen oder ein Mädel, was die ganze Zeit durch den Schwarzwald läuft, Tannenzapfen aufhebt und die ganze Zeit Insert Moin Podcasts hört. Und man kann dann quasi in dem Spiel alle unsere Folgen anhören. Und wenn man alle Folgen gehört hat, dann kommt das Ende und dann findet man die zwei Mädels aus Firewatch.
Das ist ja fast wie Slender dann schon.
Aber ich dachte, ich hätte das mal, wenn wir einen Betriebsausflug machen sollten, dann würde ich auch mal im August, ne, Schwarzwald anregen, eine Woche Firewatch oder so.
Nehmen wir auch so eine Hütte in Schwarzwald und schauen nach Feuer.
Ja. Genau.
Ah. Gut, das machen wir.
So machen wir das.
Wunderbar. Dann, danke, Stefan, für deinen Besuch.
Sehr gerne. Immer gerne.
Ja, nicht nur für den Besuch. Also ich finde, Stefan soll sowieso mal nochmal gedankt werden, weil der den Laden technisch am Laufen hält hier bei Insert Moin, aber die wenigste Dank und öffentliche Anerkennung dafür bekommt, weil er immer nur im Verborgenen arbeitet.
Ach, der macht es. Jetzt weiß ich das auch mal.
Ich mache den Job schon so lange, da ist man das einfach gewohnt. Weißt du, wenn alles läuft, fragen sie dich, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Wenn es nicht läuft, fragen sie dich, was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Ja, das ist halt System-Admin.
Appreciation Days bei
uns. Ist schon okay. Also ich sehe ja auch durch die Zugriffszahlen und so, dass das vielen Hörern Freude bereitet und das ist dann eigentlich, also so blöd das jetzt klingt, ist das ja Lohn genug irgendwie. Also
Du hast auch ein bisschen das Problem, dass du immer mit den Spielen uns nicht hinterherkommst, gell? So, wir haben dich jetzt aber wieder fest eingeplant. Dich hört man bald schon wieder bei Just Cause 3.
Ja, wenn der jemals aufgezeichnet wird. Also man muss auch dazu sagen, ich spiele in letzter Zeit halt relativ wenig. Deshalb war ich jetzt bei Firewatch echt froh, dass es auch so jetzt nicht so ein 80-Stunden-Epos war. Da kann ich dann gut was zu sagen. Just Cause habe ich gespielt irgendwie. Und da hört es dann auch schon fast auf. So, ne? Und sonst habt ihr alles immer schon gemacht. Assassin's Creed, alles schon gemacht. Und ja.
Genau, also das dann rufen wir jetzt zu Dankeskommentaren für Stefan im Forums-Thread auf, im Blogpost auf.
Ja, und ihr dürft auch eure Meinung zu dem Spiel gerne mit Spoiler-Tags posten. Das würde mich nämlich auch mal interessieren, wie ihr das so seht. Also da können wir gerne nochmal drüber reden. Das würde mich sehr interessieren.
Gut.
Jo, dann bis morgen. Dann habt einen schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.